Hallo und herzlich willkommen zum Kraftclub Podcast. Heute mit der Serie Stark und Schön, die wir heute beginnen. Und in dieser Serie werde ich starke und schöne Frauen interviewen, die für mich insbesondere eine Inspiration sind im Bereich Krafttraining und auch mental. Und ich freue mich sehr auf diese Serie und hoffe, ich kann euch genau dieselbe Inspiration und Motivation dadurch mitgeben. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge mit Nancy Ludwig.
Hallo Leute, herzlich willkommen zum Kraftclub Podcast. Heute mit Nancy Ludwig, einer starken Frau. Nancy ist Gewichtheberin und wir unterhalten uns über selbstverständlich das Gewichtheben, das Training dafür und wie es sich so verhält, wenn man so stark ist und wie das Umfeld darauf reagiert. Hallo Nancy, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Abend, ihr zwei.
Dann erzähl mal, wer du bist und was du machst. Genau.
Also, ich bin Nancy Ludwig, bin 20 Jahre alt, wohne in Chemnitz, komme aus, also in Sachsen, komme aus Eibau, das ist ganz weit östlich in Sachsen. Und ja, ich habe mit, ich glaube, 9 Jahren habe ich mit Gewichtheben angefangen, mit meinem Bruder zusammen und bin quasi immer noch dabei, habe dann mit 14 angefangen, das Ganze leistungssportmäßig zu betreiben und mir macht es immer noch Spaß und ich bin immer noch dabei.
Sehr gut. Seitdem du 9 bist, hast du schon Gewichtheben gemacht. Hast du vorher auch eine andere Sportart gemacht oder bist du, seitdem du Sport machst, Gewichtheberin?
Nee, ich habe Tatsache vorher auch eine lange Zeit überbrückend Gewichtheben und Wing Chun gemacht. Das ist so eine Selbstverteidigungssportart. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Nee.
Ja.
Okay. Nee, mir nicht.
Ja gut, das habe ich Tatsache lange gemacht. Und davor war ich in der Grundschule im Tanzen.
Ah, okay. Cool. Oh Mensch. Gewichtheben als Leistungssport. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie läuft das ab, wenn du quasi von einem normalen Training dann sagst, okay, ich werde jetzt Leistungssportlerin, wie hat sich das bei dir so entwickelt und wie läuft das jetzt ab?
Ich weiß gar nicht mehr so richtig, also ich, wie
Bis
gesagt,
kurz
ich glaube,
vor Start Corona erstmal.
ja, ich glaube, wie gesagt, mit 14 habe ich das halt dann so angefangen und dann hieß es, ja, du bist jetzt auch Kadersportlerin. Und als Kadersportlerin bist du, glaube ich, verpflichtet dazu, dass du auch 4-mal in der Woche trainieren gehst. Also ich habe davor 3-mal trainiert, dann halt 4-mal. Du musst halt dann auch an Trainingslagern teilnehmen und sowas. Und ja, irgendwann hat sich das dann halt hochgestockt auf 5-mal. Dann, als die Zeit es hergegeben hat, habe ich halt auch 2-mal am Tag trainiert. Und jetzt ist es ja momentan so, dass ich in der Sportfördergruppe der Polizei Sachsen bin. Und dort halt 4 Monate im Jahr quasi in der Ausbildung anwesend sein muss und 8 Monate im Jahr habe ich frei, um quasi einfach nur zu trainieren. Und die Zeit nutze ich natürlich dann auch, um halt 2-mal am Tag zu trainieren.
Okay, cool. Also du hast quasi 8 Monate im Jahr, wo du quasi nur den Sport ausübst und trainieren gehst.
Genau. Und das ist halt eine gestreckte Ausbildung.
Ja.
Wie bitte?
Der Traum eines jeden Sportlers, habe ich gesagt.
Ja.
Wie läuft das bei der Polizei? Du hast dann 4 Monate quasi Ausbildung und Schule und wie lange geht das dann im Endeffekt ganz? Also wann bist du ausgebildete, was bist du dann? Polizistin?
Ja, Polizistin. Ja. Na, ich habe, also eine normale Polizeiausbildung geht ja 2,5 Jahre. Und meine ist einfach bloß gestreckt auf 4,5 Jahre. Quasi, dass man diese 4 Monate dann einfach nur zusammenrechnet. Und das ist im Prinzip nicht viel anders wie eine normale Ausbildung, wenn ich da bin. Es wird natürlich ab und zu bloß ein bisschen mehr Rücksicht auf uns genommen, weil, also auf mich und meine Klasse, weil nach 8 Monaten kann man schon mal so ein bisschen was vergessen von dem Stoff, den man 8 Monate zuvor hatte. Genau. Und wenn ich quasi mit der Ausbildung fertig bin, ist es dann genauso und immer noch in der Sportfördergruppe sein sollte, ist es dann immer noch genauso, dass ich 3 oder 4 Monate im Jahr arbeiten gehe und dann wieder 8 Monate frei habe.
Okay, cool. Gefällt dir das so? Hast du dann nur Sportler in deiner Klasse oder ist das dann, kommst du dann einfach immer wieder dazu?
Nee, das sind nur Sportler. Also wir sind auch momentan nur noch 6 Leute. Wir haben, glaube ich, mit 7 angefangen und es haben jetzt auch einige mit Sport aufgehört. Die sind quasi in die normalen Einstellungen gegangen. Und ja, das fetzt auf jeden Fall, weil eine normale Klassenstärke ist so 25 bis 30 Mann. Und da wollen halt die Lehrer auch liebend gerne mal zu uns kommen, weil wir halt nun mal 6 Hantel sind und das sich viel besser unterrichten lässt.
Ja, das glaube ich. Ja, cool. Erzähl doch mal, wie so ein Trainingstag, wenn du jetzt 2-mal Training machst, bei dir aussieht, was du im Training machst und dann, was du auch so in der Zeit dazwischen machst und dass man sich das mal so vorstellen kann.
Okay, also ein ganz normaler Trainingstag. Ich versuche halt 2 Stunden immer vor dem Training was zu essen, auch vom Vormittagstraining. Vormittagstraining geht meistens 9.30 Uhr los. Also versuche ich dann meistens so 7.30 Uhr, 8 Uhr was zu essen und dementsprechend dann halt 7.30 Uhr aufstehen. Ja, dann halt so ein bisschen vor sich hin vegetieren, bevor es zum Training geht. Dann beim Training vormittags machen wir meistens sowas wie Kniebeuge und Züge, also irgendwas, was kraftlastiger ist. Und dann, oder halt noch so allgemeinathletische Sachen. Dann fahre ich halt meistens nach Hause, esse Mittag, chill wieder bloß so ein bisschen. Also es ist halt auch wirklich so, dass ich dann in meiner Mittagspause nicht irgendwie irgendwas unternehme, weil ich ja schon halt dann auch ausgeruht sein will fürs Training. Und nachmittags sind dann meistens so die klassischen Sachen, wie zum Beispiel Reißen oder Stoßen oder Standreißen oder Standumsetzen, Standstoßen. Ja, sowas halt. Genau. Und dann geht es halt abends nach Hause, Zeit ins Bett, vorm Essen, nach dem Essen. Und dann war es auch schon wieder mit dem Tag.
Ja. Du hast immer einen Trainer an deiner Seite. Trainierst du in einer Trainingsgruppe oder ist das immer so ein Zweiergespann, Trainer und du?
Nee, also ich trainiere immer mit meinem Trainer und meiner Trainingsgruppe. Ich bin ja auch letztes Jahr im April nach Chemnitz quasi zu meinem Trainer gewechselt, bin dann auch hierher gezogen und wir sind jetzt auch 5 Mann in der Trainingsgruppe. Und das ist auch wesentlich besser, als wenn man wirklich immer alleine mit dem Trainer ist. Also wenn man alleine mit dem Trainer ist, ist es schon ganz cool. Das musste ich letztes Jahr auch viel machen, zwecks meiner Ausbildung. Aber wenn du dann immer noch andere Sportler bei dir mit hast, die dich halt dann auch nochmal pushen und dir ein bisschen mehr zusprechen, beziehungsweise dir einfach mehr Leute zusprechen, dass du das schaffst und alles, ist das einfach nochmal was anderes. Als wenn wirklich bloß der Trainer neben dir steht und dich anfeuert.
Ja. Aber der achtet dann auf deine Ausführungen, ist ja klar, auf deine Technik. Und wie sieht das aus mit der Trainingsplanung? Hast du immer deinen Trainingsplan schon vorgegeben, dass du weißt, okay, diese Woche ist das und das und das dran? Oder kriegst du das immer erst so vor dem Training mit, was ihr so macht?
Nee, also wir kriegen Montagvormittag beim Training den Trainingsplan für die ganze Woche. Und da wird meistens dann auch nicht mehr unbedingt viel dran verändert. Also der wird halt sonntags geschrieben und dann montags an uns ausgeteilt und dann wissen wir, was die Woche drauf ist. Es ist ja auch selten, dass mal irgendwas variiert im Training von den Übungen her an den Tagen. Es ist ja wirklich meistens bloß, dass die Lasten halt unterschiedlich sind.
Ja, ich kenne das, also ich habe letztes Jahr beim BVDG die B-Lizenz im Gewichtheben gemacht und kenne das ja so, dass man quasi eine Rahmenorientierung hat und auch schon Zielwerte für jedes Training vorgibt. Das ist ein bisschen anders, als wir jetzt trainieren, wenn man zum Beispiel RPE-Vorgaben hat. Und beim Gewichtheben ist es ja dann so, dass man dann immer weiß, okay, heute muss ich den und den Wert bringen. Ist das dann bei dir auch so, dass du dann weißt, okay, heute muss ich die und die Zahl reißen?
Ja, du hast ja dein MAZ-Ziel, heißt das. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das ausgesprochen heißt. Und danach orientiert sich ja dann quasi die Trainingsplanung. Und es ist aber auch meistens so, dass dann der Trainer, wenn er sagt, okay, die Woche lief jetzt nicht so, dann macht er halt die Woche drauf nicht unbedingt nach der Rahmenorientierung, sondern halt mal ein bisschen weniger. Oder wenn es halt extrem gut lief, dann halt mal ein bisschen mehr. Das kommt halt dann auch immer drauf an. Also man muss sich jetzt ja nicht unbedingt an diesen Rahmen halten, je nachdem, wie es halt läuft.
Okay, und von Makrozyklus zu Makrozyklus willst du ja quasi deine Bestwerte im Reißen und Stoßen eigentlich verbessern. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich weiß, dass es halt relativ kleine Schritte sind, wenn man es so hört, ja. Dann sagt, okay, ich will irgendwie 3 Kilo auf meinen Reißen raufpacken. Oder hast du da größere Schritte, die du so vorgehst? In welchem Zeitraum kann man beim Gewichtheben mit Verbesserungen rechnen?
Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil bei mir, also ich habe sowieso immer übelst große Ziele, was Steigerung angeht. Aber ich hatte ja letztes Jahr hatte ich einen Gewichtsklassenwechsel und da ist dementsprechend auch nicht wirklich was dazugekommen, beziehungsweise es ist eher gleich geblieben.
Also deswegen, auch gut.
Ja, natürlich, natürlich. Aber deswegen kann ich das gerade gar nicht mehr so richtig sagen. Also ich hatte letztes Jahr innerhalb von 2 Monaten, von März zu Mai, einen Sprung im Stoßen von Tatsache 3 bis 5 Kilo, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau.
Geil.
Und ja, ich denke mal, wenn das so weitergegangen wäre, du musst natürlich auch die optimalen Voraussetzungen haben, also quasi, da darf halt keine Verletzung reinspielen, keine Krankheit, nicht so wirklich. Deswegen, das ist halt wirklich individuell und immer unterschiedlich. Also das, würde ich sagen, kann man nicht so sagen.
Ja.
Vor allem, wenn man halt auch immer wirklich an diesen 100%, die man halt haben möchte, nagt, und das ist halt schwierig zu sagen.
Wir haben ja letztes Jahr bei den German Weightlifting Open mitgemacht, nachdem ich dann auch eine Gewichtheberlizenz gemacht habe. Und das war für mich so ein Lernprozess zu sagen, okay, ich packe jetzt 5 Kilo auf meinen Reißen rauf, obwohl ich eigentlich gern 20 raufgefaltet hätte. Dass man halt so beim Gewichtheben so geduldig sein muss auch und so diese kleinen Steigerungen auch so schätzen muss,
ja. Ja, ja, ja. War das euer erster Wettkampf?
Bei mir war das der zweite. Also ich hatte mich vorher bei so einem Dorf-Gewichtheber-Wettkampf qualifiziert dann dafür. Das war mein Ziel.
Ja, Merseburg hat schon Stadtrecht.
Naja. Und dann, ja, also eigentlich so das erste große Gewichtheben miterlebt, ja. Und Dominik, der hat schon öfter mal eingemacht.
Ja, tatsächlich auch der erste große Wettkampf, aber immer mal ein paar kleine, so Landesliga in Sachsen-Anhalt, dies, das. Dann auch Rahmenturnier.
Ja. Ja, war cool. Nee, das ist halt wirklich kacke. Vor allem bei mir ist es meistens so, wenn wir quasi nach einem Wettkampfzyklus wieder anfangen mit Trainieren, bin ich dann auch so, ja, das ist alles viel zu leicht und können wir nicht höher gehen und können wir nicht dies machen, können wir das machen. Und dann musste ich halt auch wirklich der Trainer mal so auf den Boden holen und sagen, nee, Nancy, wir machen jetzt mal lieber mehr Beachtung der Technik oder wir gehen halt jetzt einfach nicht so hoch, weil sonst machst du wieder das und dann passiert wieder das und das ist immer doof.
Ja, ich glaube, das ist für jemanden, der das noch nie gemacht hat, auch so schwierig zu verstehen, dass man da an so vielen technischen Sachen auch arbeitet, dass es so eine Millimeterarbeit auch ist, ehe man das erstmal in den Kopf reinkriegt, wo man wie sich bewegen muss. Das ist schon sehr spannend auf jeden Fall. Wie gehst du bei Wettkämpfen mit der Aufregung um?
Oh, das ist eine coole Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so der Typ, der direkt aufgeregt ist vor Wettkämpfen, sondern ich bin eher hippelig, würde ich es beschreiben, weil ich bin wirklich so der Mensch, ich freue mich einfach unglaublich auf den Wettkampf und deswegen, ich glaube, ich bin wirklich bloß ein bisschen aufgeregt, wenn ich dann bei meinem allerersten Reißversuch auf der Bühne stehe und denke mir dann immer bloß so, okay, Nancy, das ist jetzt dein allererster Versuch. Im besten Fall müsste der jetzt gültig werden, wenn der ungültig wird, ist es auch nicht ganz so schlimm. Aber nein, also bei mir ist es wirklich nicht so wirklich mit Aufregung. Ich freue mich einfach immer bloß ultra. Und bei mir ist es dann halt immer so, dass der erste Versuch immer scheiße aussieht. Wirklich immer. Weil ich einfach so versuche, den so sicher zu machen, dass der einfach kacke wird. Und dann hast du halt diese gewisse Sicherheit und dann läuft es eigentlich.
Ich war mega aufgeregt. Ich habe mich viel zu dolle gehypt. Ich habe auch richtig gezittert auf der Bühne. Das war echt nicht so angenehm, wenn man das nicht gewohnt ist, ja.
Ja, aber du hattest doch bestimmt auch so wie so einen kleinen Adrenalinschub, oder?
Ja, voll.
Das liebe ich einfach
ja.
So.
Ja.
Das ist so geil.
Irgendwas wollte ich gerade fragen, aber jetzt. Wer gibt dir deine Werte vor? Machst du das selber oder sagt dir dein Trainer, okay, dein erster Versuch ist das, dein zweiter Versuch ist das und dann gucken wir oder wie macht ihr das?
Im Wettkampf. Im Wettkampf?
Ja.
Nein, also das macht wirklich meistens der Trainer. Es kommt drauf an, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Normen geht, was jetzt zum Beispiel Europameisterschaften angeht, dann sagt er halt schon vor, was ich machen soll. Und wenn es jetzt so irgendein Wettkampf ist, geht es meistens eigentlich darum, dass, er gibt den ersten Versuch meistens vor und je nachdem, wie es dann halt im Warmmachen läuft, können wir entweder mehr nehmen und dann halt zweiter, dritter halt kann ich auch mitbestimmen, sage ich jetzt mal so. Aber es kommt ja dann immer darauf an, was für eine Wettkampfsituation das gerade ist.
Und die erste Last ist meistens von, was du so im Training gemacht hast.
Ja, also wir machen zum Beispiel auch die Woche zuvor, vor dem Wettkampf oder im Wettkampf, also die Wettkampfwoche, machen wir im letzten Training noch Hantelgymnastik bis zu den Anfangsversuchen meistens. Dass wir bloß mal so bis dahin hinkommen. Wenn es jetzt nicht zu viel ist, wenn es wirklich sehr, sehr hoch ist schon der Anfangsversuch, dann halt bloß bis, keine Ahnung, zur Hälfte oder so, ich weiß nicht. Aber ja, dass man wenigstens das Gefühl nochmal für den ersten Versuch reinbekommt.
Okay. In welche Gewichtsklasse hast du gewechselt und warum hast du das gemacht?
Letztes Jahr?
Ja.
Ich bin letztes Jahr in die 59er gewechselt, von der 64er, weil ich nach Bukarest zur Europameisterschaft wollte. Und nein, also ich hätte das bestimmt auch in der 64er geschafft, aber wir hatten irgendwie so eine kleine Schnapsidee, dass ich ja in der 59er das mal versuchen könnte, weil ich zu dem Zeitpunkt, also ich glaube letztes Jahr im April, habe ich mit Miri zusammen mit der Ernährung angefangen und dann lief es halt wirklich richtig, richtig gut. Und ich habe halt plötzlich auch übelst viel abgenommen. Und dann haben wir so gesagt, ey, du wiegst jetzt nur noch 62 Kilo, ohne dass ich viel dafür gemacht habe. Lass doch einfach mal versuchen, in die 59er zu gehen und dort dieselbe Leistung zu machen. Ja, und hat auch geklappt, waren viele Strapazen dabei, aber hat funktioniert und ich stand in Bukarest.
Geil. Wie war das so für dich, so einen großen Wettkampf zu machen?
Also wirklich absolut geil. Wirklich absolut geil. Also ich habe keinen guten Wettkampf gemacht, das kann ich glaube ich von mir selber auch sagen. Aber ich habe keine Ahnung, das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Wir sind dort angekommen im Flieger. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit bloß im Kopf, okay, du musst dein Körpergewicht schaffen, du musst dein Körpergewicht schaffen, du musst dein Körpergewicht schaffen, weil das nicht ganz hingehauen hat. Und dann stand ich auf der Waage, Gewicht, alles war safe beim ersten Mal. Und dann war es eigentlich so kurz vor dem Wettkampf und ich dachte nur so einfach, geil, ich möchte jetzt einfach, dass es anfängt. Ich möchte jetzt einfach loslegen. Und ach, ich weiß gar nicht. Ne, es war einfach geil. Ich kann wirklich ganz anderes dazu sagen, wenn ich jetzt cool. So wieder drüber nachdenke.
Ja. In der Ernährung hast du dann quasi einen Coach an der Seite gehabt, gesagt, ja?
Genau, die Miri Krug. Und die ist sogar extra mit nach Bukarest gekommen.
Ah, das ist ja cool, ja.
Ja, ich glaube, die hatte sogar mehr nervenzerreißende Momente wie ich überhaupt.
Ja.
Was mein Körpergewicht anging, weil das war wirklich nicht so cool.
Hat es in den letzten Wochen nicht mehr so funktioniert? Hattest du dolle Schwankungen oder wieso hast du damit so gestruggelt?
Naja, wir haben vermutet, dass ich einfach zu oft gecuttet habe. Also ich musste ja auch Watercut machen und so. Und ich habe innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, 3-mal cutten müssen.
Boah, das ist ja anstrengend.
Ja, und 2-mal ist es halt gut gegangen und 1-mal hat es halt nicht mehr so funktioniert.
Ja.
Weil halt in dieser kurzen Zeit 2 Quali-Wettkämpfe waren und bei dem ersten hat es halt nicht hingehauen, weil ich, glaube ich, auch Knieschmerzen vorher hatte. Und beim zweiten ist dann halt Gott sei Dank alles gut gegangen. Da hatte ich auch gar keine Probleme. Und wie gesagt, beim dritten hat es bei der EM hat es dann halt nicht mehr hingehauen.
Sehr gut. Hast du gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche gehabt.
Ja.
Wie hast du den Water, wie habt ihr den Watercut gemacht?
Das war wirklich ganz, ganz schlimm, muss ich sagen. Also ich hatte, glaube ich, 19 Uhr hatte ich Wettkampf. Bedeutet ja 17 Uhr auf die Waage. Und ich bin früh aufgestanden, so gegen 9 oder so, und ich war wirklich tot. Ich war wirklich fast tot. Also ich habe mich tot gefühlt, weil ich auch nichts getrunken hatte, nichts gegessen hatte. Und ich glaube, wir haben 3 Tage vorher angefangen, dass ich nur noch, also 2 Liter, dann 2 Tage davor nur noch 1 Liter. Dann waren es irgendwie 700 Milliliter dann, und ich glaube, am Wettkampftag durfte ich nur noch Wasser nippen und sowas.
Krass. Und dann bis abends durchhalten, ja? Krass.
Ja, das war wirklich, ich habe mich echt den ganzen Tag gefühlt wie tot. Ich habe dann nach der Waage einen Shake getrunken, und dieser Shake und eine Banane, das war einfach so dieser geilste Moment überhaupt.
Ja, das glaube ich. Du hast gesagt, du hattest jetzt eine Verletzung. Was war da? Und wo bist du jetzt? Bist du wieder genesen?
Also ich hatte letztes Jahr wahrscheinlich durch den Gewichtsklassenwechsel und durch eine Überbelastung, weil ich eine Zeit lang auch bloß Kniebeuge trainieren konnte, aufgrund einer anderen Verletzung. Wahrscheinlich eine Überbelastung halt fürs Knie, und demnach ist meine Patellasehne sehr stark entzündet gewesen. Und ja, ich bin halt dann auch nie zum Arzt gegangen, weil es halt so war, ja, ich möchte halt zu dieser EM und ich habe keinen Bock, jetzt Pause zu machen. Es war dann teilweise wirklich so schlimm, dass ich auch mal eine Woche Pause machen musste. Bin aber trotzdem nie zum Arzt gegangen, was jetzt auch nicht so förderlich war, glaube ich. Und dann war es halt immer so, ich habe das richtig gemerkt, je weniger Körpergewicht ich auf dem Rippen hatte, desto schlimmer wurde das halt auch. Also ich glaube, das war so ein Teil davon, ja. Dann sollte ich nach der EM eigentlich noch die Deutsche mitmachen. Aber ich habe dann zum Trainer gesagt, ey, es geht wirklich gar nicht mehr. Ich brauche jetzt wirklich mal Pause. Mein Knie, also ich konnte nicht mal mehr Treppen hoch und runter gehen, schmerzfrei. So schlimm war das halt schon. Und ja, habe dann halt, ich glaube jetzt 5-4 Monate oder so, habe ich jetzt Pause gemacht. Also gar keine Beine belastet. Ein bisschen durchbewegen, so Fahrradfahren und so. Und ja, es sollte jetzt wieder gut sein. Aber ich war noch nicht beim Arzt mal rein. Also ich weiß ja nicht, wie es drin aussieht. Aber vor 2 Monaten oder so wurde mir gesagt, ja, Frau Ludwig, das ist bloß noch eine ganz, ganz leichte Entzündung. Also das sollte langsam wieder gehen. Deswegen ja, hoffe ich mal, dass es jetzt wieder gut ist.
Ja, das ist echt, da drücke ich dir die Daumen, dass du dann noch wieder weitermachen kannst.
Dankeschön. Weil so ein Gewichtheber ohne Beintraining, das ist scheiße.
Ja, das ist wirklich scheiße. Da kann man ja auch wirklich nicht viel machen, weil man ja eigentlich in allen Bewegungen die Knie mit einsetzt, ja? So.
Ich hatte dann mal angefangen, Züge zu machen, aber selbst Züge, also ich konnte nicht in die Startposition gehen, weil einfach dieser Winkel unglaublich schmerzhaft schon war. Brauchen wir nicht drüber reden, ist vorbei, hoffe ich.
Ja, na klar. Und dann legst du, hast du dann jetzt schon die nächsten Ziele dir gesteckt für die, naja, wenn dann irgendwann mal wieder eine Wettkampfsaison stattfinden wird?
Naja, das ist halt so die Frage, ne? Ob da jetzt überhaupt noch irgendwas stattfindet, so richtig. Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so wirklich Ziele für dieses Jahr. Also ich würde auf jeden Fall ganz gern wieder an meine alte Bestleistung rankommen dieses Jahr.
Kannst du dir mal sagen, deine Bestleistung im Reißen und Stoßen?
Also meine Bestleistung in der 64er sind 81 und 100 im Stoßen.
Geil.
Und da würde ich eben schon ganz gerne mal wieder hin. Mhm. Und wenn es nicht dieses Jahr ist, dann sage ich halt, mein Ziel für nächstes Jahr ist es auf jeden Fall im ersten Wettkampfzyklus meine alte Bestleistung im ersten Versuch zu machen.
Na, das ist doch ein gutes Ziel.
Ja. Aber ich hoffe mal, es wird vielleicht nächstes Jahr noch.
Davon gehe ich aus. Na klar.
Ja, solange halt es überhaupt noch Wettkämpfe gibt, das ist ja so ein bisschen die Frage.
Ja,
Wie doll betrifft dich das mit dem Wechsel oder dem Verschieben von Tokio?
Ja, mich eigentlich gar nicht. Also Tokio ist ja für mich jetzt absolut eigentlich keine Option, sage ich mal, weil ich einfach noch nicht die Leistung habe, sage ich jetzt mal. Aber 24 ist dann auf jeden Fall ein Ziel für mich.
Echt? Ja, darauf arbeitest du hin, ja?
Naja, nicht explizit. Also ich bin eher so ein Mensch, ich will eigentlich bloß international auf jeden Fall weiter eine Rolle spielen. Und wenn es dann halt irgendwann zu Olympia hingeht, dann geht's halt hin. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber geil wäre es natürlich.
Ja, definitiv, ja. Das muss man erstmal schaffen auf jeden Fall.
Das stimmt, zumal die 59er-Klasse ja relativ, was heißt relativ, weil die 59er-Klasse ja auch sehr stark besetzt ist, ja? Gerade international.
Sehr, sehr stark, ja. Aber ich werde auf jeden Fall wieder in die 64er gehen, wenn es darum geht.
Na gut, aber das macht ja keinen Unterschied. Die 64er ist auch richtig stark besetzt.
Nee, die ist ja wahrscheinlich fast noch schlimmer.
Ist es für dich entspannter, wenn du dann wieder in deiner alten Gewichtsklasse startest?
Auf jeden Fall. Also so mein Wohlfühlgewicht ist auf jeden Fall 64, 65 Kilo. Mhm. Deswegen, das war dann, also zu der Zeit, als ich abnehmen musste, war es noch so, ich glaube auch 62, 61 Kilo waren noch so in Ordnung. Damit kam ich gut klar. Aber als es dann so an die 60 oder die 59 so gekratzt hat, das war dann schon ganz schön, da fühlt man sich halt auch schlapp und träge und du hast eigentlich gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Und dann musst du noch ins Training gehen und das war schon ein bisschen, mental hat es auch ganz schön gezogen, sag ich mal.
Ich habe für die German Weightlifting Open damals auch einen relativ starken Cut gemacht. Aber ich habe da auch so ein bisschen probiert rumzuspielen mit Watercut und Diäten und sowas. Und das habe ich nachher aber auch richtig doll gemerkt, dass du durch die erhöhte Belastung im Training, weil du da dann auch zum Wettkampf hin mehr, also höhere Lasten bewegst, dass es dann nachher einfach nur noch ermüdend war. Man muss ja auch nochmal sagen, dass du dich beim Gewichtthema auch jedes Training so doll konzentrieren musst. Da kannst du ja nicht einfach nur ballern, sondern man muss halt mit dem Kopf dabei sein. Und das ist, glaube ich, schon so eine Challenge, die man dann, wenn man auch noch abnehmen muss oder möchte, noch beachten sollte, ja.
Ja, auf jeden Fall. In welche Gewichtsklasse bist du da gegangen?
Ich habe in der 59er gehoben, aber ich hätte tatsächlich fast in die 55er gehen können, weil ich dann doch zu stark abgenommen hatte. Und ich war dann irgendwie auf der Waage bei 55,4 oder ja, also es war auch gar nicht mein Gewicht. Also ich glaube, ich habe damals im Frühjahr so 63 gewogen und habe dann angefangen, ein bisschen abzunehmen. Und dann wollte ich das einfach mal ausprobieren, also 1500 Kalorien zu essen. Und ging das zu schnell. Und ich wollte aber auch mal probieren, Watercut zu machen, einfach um das auch zu verstehen, wie das so auf den Körper wirkt, damit man nochmal andere Athleten versteht. Deswegen, das war dann nachher alles ganz viel. Und ich hatte dann halt auch immer Angst, dass ich, wenn ich so Wassereinlagerungen hatte, so vor meinen Tagen, das war dann immer schon relativ viel, also so 2 Kilo. Und dann hatte ich Angst, dass es irgendwie zu blöden Zeitpunkten, dass ich dann doch drüber bin. Ja, naja.
Und wie hast du das dann mit dem Watercut gemacht?
Wir haben das eigentlich ähnlich gemacht. Ich glaube, ich habe eine Woche vorher angefangen und dann echt viel getrunken, also so 8 Liter, 9 Liter, irgendwie sowas. Und dann auch die Kohlenhydrate richtig weit reduziert und auch auf Salz sogar geachtet, obwohl ich jetzt im Endeffekt weiß, dass das gar nicht so clever ist, wenn man seinen normalen Salzspiegel unterbietet quasi. Deswegen war ich auch so, so dolle kaputt dann. Und dann die letzten Tage dann auf 4, dann 2 Liter und dann glaube ich nur noch 1 Liter bis 24 Stunden vorher und dann fast gar nichts mehr getrunken, ja. Also es hat sich schon relativ lange hingezogen, also eine Woche. Du hast das ja dann anscheinend anders gemacht, ja.
Naja, ich habe halt aber auch bloß, ich habe immer bloß meine 3 Liter vorher getrunken und deswegen hatten wir erst 3 oder 4 Tage vorher angefangen. Aber das mit dem Salz zum Beispiel sollte ich auch machen.
Ja.
Auf Salz verzichten.
Ja. Ja, das gibt dann nochmal Wasser raus, aber das kann einem dann halt auch schnell, sag ich mal, wie sagt man? Ich komme nicht auf das Wort.
Dass man ein bisschen busy wird im Kopf.
Ja, also, genau. Und weil man ja beim Gewichtheben auch 2 Stunden vorher auf die Waage geht, das ist ja nicht viel Zeit, um dann nochmal seinen Elektrolythaushalt und Kohlenhydrate und alles und aufwärmen und so.
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig.
Das ist auf jeden Fall eine Challenge, wenn man noch cutten muss, finde ich, beim Gewichtheben.
Ja, also ich empfehle wirklich niemanden, jemals einen Watercut vor dem Wettkampf zu machen. Niemals. Das ist das Schlimmste, was es gibt.
Ja. Das ist halt auch ein zusätzlicher Stressfaktor. Eigentlich solltest du dich ja nur auf deine Leistung konzentrieren und dann hast du noch den Struggle, ob du dein Gewicht irgendwie hast, ja?
Eben. Ja. Eben, also ich glaube, das kennt irgendwie fast jeder, halt diesen Struggle, dass man einfach sein Körpergewicht noch schaffen muss. Aber es gibt halt so viele Methoden dazu. Ich meine, wenn man halt 2 Monate vorher anfängt, ordentlich zu essen und ordentlich zu diäten, dann schafft man halt auch, keine Ahnung, 2, 3, bestimmt sogar 4 Kilo. Und dann muss man keinen Watercut machen.
Wo wir gerade die Überleitung zur Ernährung haben. Du hast gesagt, du arbeitest mit der Miri zusammen. Wie sieht denn so ein Essen an einem Tag aus?
Frühstück, Mittag, Abendbrot.
Sehr gut, okay.
Nee, also ich muss ganz ehrlich sein, ich bin extrem unkreativ, was das angeht. Ich mache eigentlich echt immer dasselbe, aber mich stört das halt auch nicht. Ich esse halt früh meistens Porridge mit irgendwelchen Früchten oder Banane, was es halt gerade so hergibt, halt natürlich noch ein bisschen Eiweißpulver mit rein. Wenn ich dann Vormittag beim Training war, kommt halt immer je nachdem drauf an, trinke ich danach meistens noch einen Shake mit Maltodextrin, diesen schnellen Kohlenhydraten, und Protein und Kreatin. Und dann Mittagessen halt der Klassiker, Reis mit Hähnchen und Gemüse. dann nach dem Training halt wieder so ein Shake und Abendessen, ja, viel Gemüse auf jeden Fall. Also ich mache mir irgendwie immer eine frische Paprika oder Tomate, Gurke oder halt mal eine Vollkorn-Schnitte mit Avocado oder sowas. Also wie gesagt, bei mir variiert da nicht so wirklich viel. Ich mache eigentlich... Ach so, und meistens vor dem Training esse ich noch so auch noch mal so ein kleines Porridge, damit ich noch mal ein bisschen was drin habe fürs Training.
Das macht Sinn, ja. Hast du dann so Makrovorgaben oder wie macht ihr das? Wie geht ihr da vor?
Genau, ich gehe nach Makrovorgaben. Also ich bin momentan jetzt gerade bei, ich glaube, 250 Gramm Kohlenhydraten, 130 Gramm Eiweiß und 60 Gramm Fett oder so. Mhm. Und das ist halt jetzt auch, also ich fühle mich damit halt mega wohl. Ich habe damit jetzt keine unbedingten Einschränkungen. Ja. Ich achte halt auch viel drauf, was so Timing vom Essen angeht. Also wie zum Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich achte meistens darauf, dass ich 2 Stunden vorm Training was esse. Wenn das halt nicht der Fall ist, dann trinke ich halt einen Shake und das dann aber 1/2 bis 1 Stunde vorm Training. Und halt auch danach, dass ich sofort gleich nach dem Training wieder was drin habe, dass halt quasi das, was ich mir antrainiert habe, sage ich mal, nicht sofort wieder verfällt.
Ja, das ist ja auch so ein Balanceakt, dass man nicht zu voll ist vorm Training, aber auch nicht hungrig, ja, wenn man gerade so schwere Einheiten hat.
Wir machen zum Beispiel auch manchmal mit unserer Trainingsgruppe und unserem Coach so ein kleines Kaffeetrinken vorm Training, also direkt vorm Training. Und dann gibt es halt auch mal so Kuchen, also auch selbstgemacht, aber mein Trainer ist auch Ex-Bodybuilder, der macht halt auch nur gesundes Zeug, okay, aber halt extrem lecker. Und das, also wenn ich da zum Beispiel meistens so 1/2 Stunde vorm Training irgendwas gegessen habe, dann merke ich auch so richtig, okay, das liegt dir jetzt echt schwer im Magen, hättest du es mal nicht gemacht so. Deswegen, da versuche ich eigentlich meistens drauf zu verzichten.
Das ist eigentlich ein geiles Ritual, wenn man sich dann nochmal so drauf vorbereitet, ja? Das Training.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Was würdest du als Sportart sonst gerne mal machen, wenn du jetzt sagst, okay, Gewichtheben, habe ich keine Lust mehr drauf, auf was hättest du sonst noch so Lust?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte damals übelst gern mit Turnen angefangen. Aber ich bin einfach zu groß dafür, glaube ich. Und ich glaube, auch einfach zu untalentiert momentan. Und ansonsten weiß ich gar nicht so richtig. Ich denke mal vielleicht mit CrossFit, wobei ich auch gern mit Powerlifting anfangen würde, weil meine Eltern sind auch beide, also mein Vater ist im Kraft-Dreikampf tätig, meine Mutter bloß im Bankdrücken. Und ich habe halt auch ganz viel Kraftwerte, sage ich jetzt mal so, deswegen
dort würde ich. Ja, das habe ich schon mal. Das habe ich, glaube ich, schon mal in deiner Story gesehen. Was hast du gedrückt? Irgendwie so 75, 80 Kilo irgendwie so in dem Dreh, oder?
Ja, also 75 halt ordentlich mit Pause, also wirklich Wettkampf genormt, sage ich jetzt mal. Und 78 habe ich bis jetzt halt so mal ohne Pause gedrückt.
Geil. Seid ihr eine richtig starke Familie auf jeden Fall.
Ja.
Ja, mein Vater war damals... Freund mit nach Hause bringen. Deine Eltern. Darfst du keinen Freund mit nach Hause bringen, wenn deine Eltern Kraft-Dreikämpfer sind?
Na, zumindest einer, der ansatzweise so stark ist wie ich.
Man wird erstmal gefragt, siehst du?
Das bringst du, was ziehst du, was drückst du, genau.
Sonst kommt mir keiner ins Haus.
Wie, du bringst kein doppeltes Körpergewicht? Na, dann fahr mal wieder nach Hause.
Nein, aber ich glaube, das ist sowieso so ein bisschen eine Sportlermacke, oder? Dass man sich irgendwie immer jemanden sucht, der halt zumindest dieselben Interessen hat. Ja. Würde ich jetzt mal für euch auch so sagen, oder?
Ja. Ich mag Billard. Nein, Quatsch.
Ich bin Schach.
Ja, das stimmt. Das ist,
ich meine, ich sag mal auf Leistungssport eher, aber wenn man halt ambitioniert trainiert, dann macht das ja schon Sinn, weil du ja deinen ganzen Alltag irgendwie darauf ausrichtest. Und wenn dein Partner das irgendwie nicht macht, dann kann es vielleicht ein guter Ausgleich sein, aber so richtig ist es halt cool, wenn man so an einem Strang zieht, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und absolut Premium ist es natürlich, wenn man danach noch zusammen trainieren kann, ne?
Das stimmt.
Obwohl damals, als wir, damals hat Dome mir noch meine Heberpläne geschrieben, zum Anfang, und das hat dann manchmal nicht so geklappt, weil dann war ich immer so, ich dann gerissen habe und dann hat Dome mal gesagt, ja, nee, mach mal das und das, und dann war ich immer sauer, weil ich wollte das halt besser machen, aber ja, dann muss man irgendwie umgehen mit Kritik auf jeden Fall.
Aber ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn dein Freund dein Trainer ist. Also ich glaube, das kenne ich nicht.
Ja, ist halt, also in dem Sinne hat das nicht ganz so gut funktioniert. Also schon funktioniert, aber in der Konstellation nicht ganz so gut. Aber wenn ich Domes-Pläne schreibe, dann geht's eigentlich. Also ich habe damals auch für die German Weightlifting Open seinen Zyklus geschrieben und auch mit diesem Win-Voter-Programm. Das ist ja irgendwie von 1960 gefühlt. Du weißt ja bestimmt, wie deine Tabellen dann aussehen, ne?
Das, ja, genau.
Ja. Und danach auch noch 2-3 Zyklen, ne? Das ging eigentlich.
Wir haben Bestleistung gebracht.
Ja, du kannst auf jeden Fall, also du bist nicht so zickig wie ich.
Hey, solange es was gebracht hat.
Ja. Ja, das ist schon, Gewichtheben ist auch schon eine echt coole Sache auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob du da mal warst in Leim beim Bundesstützpunkt, ja. Trainierst du da auch manchmal oder ist das nur so für die, die da stationiert sind?
Nee, wir machen dort auch manchmal Trainingslager im Juniorenrahmen quasi, National-Junioren-Mannschaftsrahmen. Ja, also ich war dort eigentlich schon oft genug. Mhm. Aber ist auch ganz cool dort auf jeden Fall. Die haben eine coole große Halle.
Ja. Ja. Das ist echt cool. Und da sind ja auch viele Gewichtheber dann an der Schule dort. Achso, warst du dann auch auf der Sportschule? Dann bestimmt, ja.
Nee, ich war tatsächlich nie auf der Sportschule.
Achso, okay.
Nee, das hat, also ich habe damals die Chance gekriegt, sage ich mal. Aber keine Ahnung, ich habe das dann irgendwie nicht wahrgenommen, beziehungsweise wollte es nicht wahrnehmen und meine Eltern wollten das auch nicht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt trotzdem total froh, wie das so alles gekommen ist, vor allem, dass ich halt jetzt auch noch meinen Platz in der Sportfördergruppe habe und deswegen kann ich mich nicht beschweren.
Hm. Cool. Gut. Hast du noch Fragen?
Nö.
Ich glaube, wir haben eine ganz gute Zeit geführt. bin sehr froh, dass es jetzt doch noch geklappt hat mit der Aufnahme. Ja. Technik, die begeistert, auf jeden Fall. Wir danken dir auf jeden Fall richtig dolle, dass du dabei warst. Und ich drücke dir die Daumen, dass du wieder richtig durchstarten kannst, sobald alles wieder auf hat. Und dann drücke ich dir auch die Daumen, das würde ich vielleicht irgendwo mal bei einer Meisterschaft sehen. Wir fahren ja auch gerne mal irgendwo hinzugucken. Von daher, ja, das wäre schon cool.
Ihr kommt aus Sachsen-Anhalt, oder?
Genau.
Ja, ja. Ist ja gar nicht so weit weg.
Nee, eben. Können ja mal zusammen trainieren in Chemnitz.
Oh ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre cool. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ja, hebst du manchmal an Samstwegen mit bei den Liga-Wettkämpfen?
Nee, weil ich bin in Eibau, ich weiß nicht, es geforscht in Eibau. Mhm. Sagt euch das was?
Ja, aber Eibau hebt ja nicht in der zweiten Bundesliga, ne?
Nee, eben deswegen, das wollte ich gerade sagen, wir heben ja in der zweiten und halt nicht in der ersten, deswegen ja. Werden wir nicht gegen Samstwegen heben.
Okay.
Leider.
Hm. Vielleicht steigt er ja irgendwann auf.
Ich glaub's nicht. Da würde ich wahrscheinlich eher wechseln, bevor wir aufsteigen.
Na, das wäre ja auch naheliegend, wenn du in Chemnitz bist, ne?
Man munkelt. Oh, oh. Ja, cool. Dann danke für deine Teilnahme.
Ja. Dann hat mich auf jeden Fall super gefreut.
Ja,
uns auch.
Das ist cool. Und dann genießt die freie Zeit und dein Fahrrad.
Ja. Das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall.
Super.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
Dir Dankeschön, auch.
Dir auch. Tschüss.
Mach's gut, Nancy.
Bye.
Ciao.